der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zum DocPod, und zwar zum DocPod Original mit unserem immer berühmteren und angesehenen Doc Pablo.
Ja, hi, hallo, willkommen.
Du kannst mich Doc zumindest
natürlich
noch...
Auch.
Ja, genau.
Ja, ich hab schon vergessen.
Ja, das ist, nennt man wohl Narzissmus. Wobei wir direkt schon beim Thema wären. Wie geil ist das denn?
Absolut. Das ist wirklich geil.
Ja, das Thema des heutigen Podcasts heißt Pablo auf der Couch, weil der Pablo nämlich momentan durch die Sofas Deutschlands tingelt. Ich habe dich jetzt Ich habe dich jetzt bei der roten Couch gesehen und bei der blauen Couch und wahrscheinlich bist du bald noch auf der grünen und der weißen Couch. Pablo, warum machst du Couchhopping?
Weil die Sendung so heißt in Deutschland, das ist komisch, ja. Aber gibt es überhaupt rote, grüne und weiße Couch?
Weiß ich nicht. Ich habe auch nicht gewusst, dass es die rote Couch gibt.
Ja, das ist ganz interessant. Ja, die ist auch groß. Also die blaue Couch beim Thorsten Otto ist nicht so groß. Wir saßen da in der Lobby vom Bayerischen Rundfunk, und die rote Couch ist wirklich so eine riesen Banane, wo wir auch fast am Ende jeweils saßen wegen Corona und so.
Mhm. Aber vielleicht vielleicht kannst du mir erklären, worum es eigentlich geht.
Ja, also es ist so, Couchhopping in Deutschland. Das Buch Statt ich bin ein Arschloch macht so seine Runde jetzt auch gerade. Mein Buch, genau, wo die Corona-Zeit so ein bisschen abschlafft und man wieder Live-Sendungen macht. Und ich war gestern, also das heißt, wir senden am Dienstag, das heißt, am Samstag war ich live im Norddeutschen Rundfunk. Die Sendung heißt Willkommen im Norden oder sowas, die rote Couch, das rote Sofa, so. Und da habe ich dann einen tollen Talk gehabt, fand ich. Ich habe nochmal nachgeschaut im Streaming. Man kann ihn also auch bis Oktober noch sehen, die Sendung, in der Mediathek vom Norddeutschen Rundfunk. Und hatte ein wirklich, fand ich, sehr angenehmes Gespräch mit Hinnerk Baumgarten, so heißt er. Und wie hast du es gefunden? Du kamst ja auch vor, wie du mitgekriegt hast.
Ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Nein, ich fand's gut, fand's interessant und habe mir gedacht, dass wir dann den heutigen Podcast mal zum Anlass nutzen, auch ein bisschen über dein Buch zu sprechen. Also wir würden das jetzt mal die, wie nennen wir das? Die pinke Couch. Worauf sitzt du gerade?
Unser Podcast. Ich sitze auf der Edelstahlbettkante unseres Airbnb-Apartments in Hamburg.
Okay, weil die Idee ist ja grundsätzlich, wenn wir sagen, wir unterhalten uns vielleicht mit Leuten, die Bücher veröffentlicht haben, so in Zukunft öfters mal und stellen ein paar Bücher vor, dann wäre es doch vielleicht total charmant, uns auch eine Couch auszudenken, oder? Und wenn du der Erste bist, der auf dieser Couch sitzt, mein Buch kommt ja auch bald raus im Winter.
Ja, dann nennen wir sie doch die pinke Couch, oder? Ich meine, warum nicht?
Echt die pinke Couch? Anthrazit ist auch eine schöne Farbe.
Kann man so schlecht aussprechen.
Holzcouch, ist ja nicht gut, die Holzcouch.
Ja.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur lila Holzcouch. Heute mit dem Erfolgsautoren Dr. Pablo Hagemeyer.
Und mit dem Bestsellerautor Frank Stöckert.
Ja, wir haben uns... sag's.
Der ja auch ein Buch rausbringt im Februar, habe ich gehört.
Im Februar, ja. Ende Februar kommt unser Buch raus. Der belogene Patient, warum Impfgegner, Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes Virus, heißt das.
Ja.
Und cool. Wird bestimmt viele Leute ganz angelangt bei vielen Alternativmediziner finden. Aber wir haben da tatsächlich über 10.000 Studien analysiert und haben geguckt, was von den Dingen, die so in der Medizin neben dem offiziellen Leitlinien Medizin Mainstream gemacht werden, ist denn eigentlich Hokuspokus und was was nicht. Und da haben wir natürlich, wie wir beide das schon aus unserer Serie wissen, rausgefunden, nochmal auch wissenschaftlich, dass Homöopathie also absoluter Hokuspokus ist. Mhm. Während aber auch Dinge, die so alltäglich im medizinischen, im allgemeinmedizinischen Sektor gemacht werden, überhaupt keine wissenschaftliche oder medizinische Grundlage haben.
Hm. Und das sind auch sind das eigentlich viele Narzissten, die das überhaupt und propagieren? Also weiß ich selbst damit.
Das kann ich nicht machen.
Das kann man überlegen.
Aber beispielsweise Heparinsalbe. Kennst du Heparinsalbe?
Oh ja, sehr gerne benutzt bei Thrombosen und Knieschmerzen und dicken Füßen. Ja. Die hilft aber wahrscheinlich gar nicht,
kein oder? Weil Effekt, sie nur null.
An der Haut bleibt, ne?
Naja, zum einen penetriert die Salbe die Haut nicht. Zum anderen, Haupteinsatzgebiet in der Allgemeinmedizin ist ja der blaue Fleck, also der große blaue Fleck. Und Heparin macht, wenn man das im Körper hat, macht das was, das nennt man Aktivierung von Antithrombin 3. Das ist ein Stoff, der dazu führt, dass Blutgerinnsel aufgelöst werden. Nun ist der große blaue Fleck aber kein Blutgerinnsel, sondern es ist ausgelaufenes Blut und besteht aus den Abbaustoffen des Hämoglobins. Das heißt, allein der logische pathophysiologische Weg ist ein völlig anderer und trotzdem würde nie jemand, also ich schon, aber kaum jemand mit dem Kopf schütteln, wenn irgendjemand Heparinsalbe gegen blaue Flecken verschreibt. Trotz der absoluten Wirkungslosigkeit.
Ja, und die Voltaren-Salbe, der Salbenverband, der
berühmte. Namen dürfen wir hier nicht sagen.
Ah, das stimmt. Dann sagen wir der Diclofenac-Verband. Der ist ja auch sinnlos, glaube ich, oder?
Absolut. Große Studien, die gezeigt haben, und das wird ja sogar an Unikliniken wird das ja sogar gemacht, ne? Also dass man praktisch gegen die Schmerzen einen Verband mit Wirkstoff tragender, einem wirkstofftragenden Gel auf Gelenke oder so drauf macht und der einzige Effekt, den das hat, ist die Kühlung. Das hat überhaupt so die was die Werbung so suggeriert, dass der Wirkstoff dann da wirkt, wo er ankommt oder wo er hin muss, ne, wenn man es drauf schmiert. Ja. Also das ist kann man nachweisen in Studien, kann man schauen, ist das so, ist das nicht so. Das hat man gemacht und hat überhaupt keinen Effekt gesehen. Also sind nur zwei von den Beispielen, die vielleicht ein bisschen populärer
und psychologische,
sind.
Ja, und der psychologische Effekt, ich meine, man kann sich auch mit Quark einreiben und ich glaube, du hast dann die Kühlung und die Streicheleinheit, ja, also die Berührung und sowas Matschiges. Ich glaube, das sind so ganz urtümliche embryonale Gefühle, die man da
halt der Placebo-Effekt, ne?
Und das ist der Placebo-Effekt.
Und der ist tatsächlich extrem wirkungsvoll. Aber Pablo, wir wollen uns jetzt weder über den Placebo-Effekt noch über mein Buch unterhalten, sondern wir wollen uns über dein Buch unterhalten, denn jetzt hast du natürlich den guten Tipp des Narzissten verwendet, indem du mich praktisch dazu gezwungen hast, nochmal auf dich überzuleiten, explizit. Pablo, bist du denn ein Narzisst?
Also ich glaube, wenn man die Nomenklatur benutzt und das ganze Wissen dieses Universums, dann bin ich höchstens ein kleiner, leichter und subklinischer. Aber es ist ganz spannend, so als Projektionsfläche für die anderen zu sein. Und da kokettiere ich dann damit und nutze auch diesen Effekt und kann es ja dann auch wieder zurückspiegeln und benutze es dann auch und kann ja auch so mich so darstellen, als ob ich einer wäre, nicht so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee hinter dem ganzen Buch auch, dass man den Leuten einen Spiegel vorhält, dass sie über sich selbst nachdenken, wie viel Narzissmus in einem steckt. Und ich würde mich so als mittelgradigen, wenn überhaupt Narzissten, auf keinen Fall als einen toxischen beschreiben. Ja, wie siehst du das?
Glaubst Was ist du, denn ein Narzisst?
Naja, ein Narzisst ist ein selbstbezogener Mensch, der sehr viel Raum einnimmt, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, der aussaugt, also der Zuspruch braucht, der narzisstisches Futter braucht, das heißt Selbstbestätigung, Anerkennung. Und wenn du das alles nicht bekommst, das ist so die Kehrseite, dann kriegt er richtig Panik, ja. Also dann kriegt er Angst, Entzugserscheinung und Existenzangst auch. Und in diesem Wechselbad der Gefühle lebt er. Und das bin ich, glaube ich, nicht. Also ich meine, ich sage das jetzt so ganz entspannt, also so krass bin ich nicht. Aber weiß ich nicht, kennst du solche Typen.
Naja, man kann ja dann im Grunde genommen sagen, der Narzissmus ist eine besondere Ausprägung eines Charakterzuges, der in fast jedem von uns schlummert, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das so beschreibst, erkenne ich mich da natürlich auch leicht wieder. Und ich denke, alle Leute, die wir jetzt kennen, mit denen wir jetzt so zu tun haben, die auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit streben und den Diskurs suchen und versuchen, ja, ich komme jetzt mal kurz auf den Titel unseres Buches zurück, die also versuchen, durch Effekthascherei Aufmerksamkeit zu bekommen. Die würde ich da grundsätzlich schon mit reinzählen. Also
Genau. Sind ja auch viele Betrüger darunter. Also es sind Mogelpackungen, ne? Blender, Lügner. Und wie je pathologischer das ausgeprägt ist, da kommen wir dann schnell in die Politik und in die Hochstapelei und auch in die Finanzwelt.
Ja? Ist der Narzissmus also, per se was Pathologisches oder ist das auch eine Grundvoraussetzung für Erfolg in unserer Gesellschaft?
Total, natürlich. Also das ist das Spannende, dass sich jetzt auch die Nomenklatur ja ändert. Also in der neuen DSM-5, also dieser Klassifikation der Krankheiten, neigen jetzt die Forscher dazu oder die Fachgesellschaften zu sagen, dass das so eine Abstufung ist. Also es gibt leicht, mittelgradig, schwer und so. Und je nachdem, wie stark das Merkmal ausgeprägt ist, beispielsweise die Sucht nach Anerkennung oder die Arroganz oder die Neigung zu lügen und so, je extremer das ausgeprägt ist, desto krasser ist dann so der Narzissmus und das können wir ja schauen. Also je krasser, extremer sich Menschen und in unserer Gesellschaft die Strömungen sich entwickeln, desto eher ist es dann auch der sogenannte bösartige Narzissmus, der zerstörerische.
Und was ist denn da der Unterschied zwischen Narzissmus und Psychopathie? Weil wir hatten ja für unser Format, das DocPod-TV-Format, hatten wir uns ja auch intensiv mit dem Psychopathsein beschäftigt. Und das klingt schon auch alles so ein bisschen so, ne? Weil die waren ja auch Leute, die auch sehr erfolgreich sein können, aber in ihren negativen Ausprägungen eben auch sehr gefährlich.
Genau, und der Narzissmus ist, wenn du so willst, ein Teil oder einer möglichen Psychopathie. Also viele Psychopathen haben narzisstische Züge, aber nicht jeder, der narzisstische Züge hat, ist ein Psychopath. Psychopathie bedeutet eigentlich auch noch zusätzlich antisoziales Verhalten, das heißt über Grenzen gehen, andere Schaden zufügen. Das macht der Narzisst nicht unbedingt, also nicht zwangsweise. Und der dritte Faktor der Psychopathie ist, auch so ein bisschen so eine Taktik zu haben, so eine geheime Agenda, die man einfach durchzieht. Also so, man nennt das auch Machiavellismus, also die Kunst der Kriegsführung. Und diese Dreierkombination, also Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus, das ist die sogenannte dunkle Triade. Und das ist so das Bösartigste, was man so sich vorstellen kann. Und
die Wer Kategorie fällt da Böse rein, wenn man das...
Naja, also Donald Trump fällt da drunter zum Beispiel.
Oder
mein Lieblingspatient, das heißt Patient, Lieblingsobjekt, genau. Aber also jeder Despot, jeder selbstsüchtig herrscher...
Würdest du Donald Trump als Patient nehmen?
Ja, dann wäre mein Honorar sehr hoch.
Wenn ich jetzt Narzisst bin, frage ich dich, wie erkenne ich, dass ich Narzisst bin? Wenn ich kein Narzisst bin, frage ich dich, wie erkenne ich, dass mein Gegenüber Narzisst ist? Ich frage beide Fragen und stelle dir dazu die Frage, welche Konsequenzen ziehe ich daraus als Betroffener und als jemand, der vielleicht unter einem Narzissten lebt, leidet, wie auch immer.
Ja, ja. Vielleicht können wir das noch ergänzen mit dem Faktor des Leidens. Also wenn du selbst daran leidest, ne, und damit nicht klarkommst, also dann ist es eine Störung. Dann würden wir das als Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Wenn du aber selbst in deinem Narzissmus nicht leidest, dann hast du auch keine Störung, sondern es ist einfach eine narzisstische Persönlichkeitsmerkmal oder Stil, ein narzisstischer Persönlichkeitsstil, und der ist mitunter auch sehr verträglich. Also es gibt, wie gesagt, diese Abstufungen, und der sozial verträgliche Narzisst, der ist ja auch jemand, der Erfolg sucht und Erfolg jagt und sehr fleißig ist und sich engagiert und kreativ ist und Energie hat. Also wenn du sowas hast, das hast du ja auch. Ich meine, du klemmst dich ja auch hinter Sachen, wenn du was willst. Das würde, glaube ich, jemand nicht tun, der nicht narzisstisch wäre. Und du musst halt schauen, wie viele Leichen du am Wegesrand so hast und hinter dir lässt. Wenn das nicht sehr viele sind, dann bist du auch kein Bösartiger, sondern auch ein verträglicher Narzisst. So. Und umgekehrt bei anderen. Also wenn du den Narzissten gegenüberstehst und du merkst, das ist irgendwie unangenehm hier, der Instinkt sagt mir irgendwie, das ist schwer auszuhalten, der will immer Aufmerksamkeit und Bestätigung. Der stört mich auch irgendwie in meiner persönlichen Entwicklung, der schiebt sich so über mich drüber, lässt mir keinen Raum, um mich selbst zu entwickeln. Nur was er sagt, ist richtig und was ich meine, ist nicht richtig. Also dann, wenn du also zu kurz kommst, sozusagen im Kontakt, im Dialog, in der Interaktion mit dem anderen, dann kann es schon sein, dass der andere narzisstische Züge hat, ja. Und so, was war die dritte Frage? Die habe ich vergessen.
Naja, die Frage war, wie erkenne ich es? Da würde ich gerne noch ein bisschen konkreter drauf zu sprechen kommen. Und die dritte Frage war, welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? Also es ist ja oft so, ich versuche es ein bisschen zu konkretisieren, es ist ja oft so, dass Menschen merken, irgendwas passt mit mir so in der Interaktion nicht oder irgendwas passt mit meinem Partner in der Interaktion nicht und das nicht so richtig beziffern können. Also da gehen vielleicht öfters mal Freundschaften kaputt und man tendiert ja schnell dazu zu sagen, sind die anderen schuld, und andere mögen vielleicht so ein bisschen das Bild haben, da ist einer, der ist irgendwie, das, ohne dass man das beziffern kann, der ist irgendwie, der nervt irgendwie. Der ist irgendwie so ein Typ, wo man sagt, wenn der schon wieder kommt, dann ist ja wieder die Laune am Boden. Ohne dass man das genau sagen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten solche Leute ja mal gucken, habe ich vielleicht ein Narzissmusproblem. Zumindest habe ich das so aus deinen Beschreibungen, aus deinem Buch verstanden. Welche Schlüsse lässt das denn jetzt zu? Ich habe jetzt dein Buch gelesen, ich höre jetzt diesen Podcast und sage, oh, das könnte vielleicht auf mich zutreffen. Das ist die Einsicht. Oder das könnte vielleicht auf meinen Partner zutreffen. Das ist dann schon eher doof. Was mache ich denn als ich und was mache ich denn als der andere, wenn ich diesen Schluss ziehe? Zum Psychiater gehen oder?
Kann man machen. Man kann aber auch erst sich tatsächlich mit der Literatur beschäftigen, mit sinnvollen Büchern. Also es gibt sehr viel Trash.
Also nicht mit deinem sinnvollen
Büchern. Nicht mit meinem. Genau, man kann auch sinnvoll, also es gibt, was ich, man kann auch Fachliteratur lesen, wenn man Lust hat. Als wissenschaftlich Interessierter würde ich sehr dringend den Ehrmann empfehlen, Professor Ehrmann, oder den Kohut oder den Otto Kernberg, also diese lesen. Wenn man jetzt mehr populär interessiert ist, da gibt's auch tolle Selbsthilfegruppen, also Online-Narzissmusgruppen, Narzissmus-Betroffene-Gruppen, und da kann man sich informieren. Da muss man aber nur aufpassen, dass man nicht, wenn man so in der Selbstbetrachtung und im Vergleich dann irgendwann landet, welche Merkmale man hat, dass man sich nicht immer nur mit dem bösartigen und dem toxischen Narzissmus vergleicht, weil das ist nur eine Teil der Geschichte. Ja. Also viele Opfer von Narzissten sind sehr laut in den sozialen Medien und sehr präsent. Die beschreiben aber nur die schlechte Seite des Narzissmus, also auch zu Recht. Ich meine, das ist auch wirklich unangenehm und auch zerstörerisch. Aber es gibt, wie gesagt, gibt viele gute Qualitäten. Also Narzissmus ist auch eine Ressource, würde man sagen, obwohl die Persönlichkeitsentwicklung, und dann kommen wir dann zu dem Umgang damit, die Persönlichkeitsentwicklung ist oft auch nicht ganz abgeschlossen beim Narzissten. Ja, also man sagt, es ist eine unreife Persönlichkeit, die sich eben noch entwickelt, also die quasi noch diese Spaltung in sich zwischen guten und schlechten Aspekten der eigenen Person miteinander versöhnen muss. Ja, und insofern die Hoffnung ist wirklich berechtigt, dass man sagt, ich habe irgendwie ehrgeizige, gierige oder sehr ängstliche Anteile in mir, die kritikunfähig sind, also die mich nervös werden lassen, wenn ich kritisiert werde, oder ich habe so Sehnsucht nach Idealen, nach Erfolg und jage die und mache mich fertig damit. Also wenn man diese beiden Anteile miteinander versöhnt und beruhigt und sagt, ich muss das nicht machen, ich bin auch so okay und auch so liebenswürdig, dann ist das eine Evolution, die man durchmachen kann als Betroffener. Ja, und man wird dann auch ein ruhigerer und ein selbstzufriedenerer Mensch, wenn man sich mit dem eigenen Narzissmus versöhnt, ja, und sich mit dem so beschäftigt, dass es dann auch irgendwie gut ist, ne, dass man nicht mehr darunter leidet.
Hast du da spezielle Taktiken oder eine spezielle Technik?
Ja, also es gibt ja man kann tatsächlich, wenn man jetzt selber nicht auf den grünen Zweig kommt, Psychotherapie machen. Also wenn man einen Psychiater sucht, dann jemand, der sich damit auskennt und sich damit so schön sagtest, der Ehemann hat das so schön formuliert, hat gesagt, eine optimale Frustration durchmacht. Ja? Also, dass man diesen Ehrgeiz, den man hat, oder diese Erwartungen an die Realität hat, dass man die frustriert, ja? Aber nicht so sehr, dass man darunter leidet, sondern so behutsam. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, wir können es ja auf uns beziehen, dass wir davon ausgehen, dass wir immer erfolgreiche und Bestseller schreiben werden, unser Leben lang, und dann plötzlich merken, dass wir zwar Bücher schreiben, aber nie wieder ein Bestseller dabei rauskommt. Und dass wir dann merken, dass das Leben, oder dass wir dann den falschen Schluss ziehen, ne? Dass das Leben keinen Sinn mehr macht. So, und das wäre zu korrigieren, indem man sagt, wieso, ist doch völlig egal, ob du einen Bestseller schreibst oder nicht. Hauptsache, du hast Spaß beim Schreiben.
Und das ist natürlich dann schon eine sehr reife Einstellung, ne?
Richtig, so ist es. Und diese Reifheit, diese Weisheit, dieser Humor auch und diese Entspanntheit zu erreichen, das ist dann im Prinzip das Ziel. Und dann geht der Narzissmus auch flöten, dann ist er auch nicht mehr notwendig.
Und was mache ich jetzt, wenn ich merke, mein Partner ist betroffen? Ich habe vielleicht eine Beziehung, die geht vielleicht auch schon ein paar Jahre. Und ich merke immer wieder, es gibt da so Probleme. Und natürlich, gerade in der heutigen Zeit, ist es so, wenn man da Probleme hat und man hält es überhaupt durch, dann denkt man dann natürlich auch, wie viel Schuld habe ich? Oder wo liegt die Schuld bei mir? Und dann merke ich, okay, jetzt lese ich dein Buch und ich merke, ja, also ganz offenkundig hat mein Partner ein Narzissmusproblem. Was würdest du empfehlen?
Ja, genau. Also das Thema Schuld ist ganz interessant. Also wenn man sich gegenseitig die Schuld zuschiebt, das wäre ein Hinweis vielleicht auf Narzissmus, ja? Weil der Narzisst ist ja nie schuld, sondern es ist immer der andere, der schuld ist. Und dann müsste man schauen, ob der Partner bereit ist, den eigenen Anteil an der Schuld zu akzeptieren. Ja, also zumindest die Hälfte, 50-50.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, der Partner ist wirklich, lassen wir die Schuldfrage mal weg, sondern jetzt nehmen wir mal an, bist verheiratet mit jemandem oder bist in einer Beziehung mit jemandem und hast dein Buch gelesen und merkst, boah, das ist genau das Problem. Du hast immer wieder Probleme mit deinem Partner, weißt aber nicht, was ist eigentlich so los, und dann liest du das und merkst, okay, mein Partner ist einfach ein Narzisst und das ist das, was mich die ganzen Jahre schon so aufregt. Ich liebe den oder die, aber da haben wir das Problem. Wie damit umgehen?
Ja, also wenn der Partner offen ist dafür, darüber zu reden, wie viel narzisstische Anteile er hat und wie sehr narzisstisch er ist, und dass das dir aufgefallen ist als Teil dieser Partnerschaft und du das ihm sagst und der Partner offen dafür ist und nicht dich das wegreflext, also dass er dich nicht auf sich beruhen lässt, sondern zurückschießt den Ball und sich aggressiv reagiert und das überhaupt nicht zulässt, diesen Punkt, den du da machst, dann ist schwierig. Ne? Also man braucht schon einen Partner, der offen ist dafür, der in den Dialog tritt und der bereit ist, über seinen eigenen Anteil an Narzissmus oder sein eigen narzisstisches Wesen mit dir offen zu sprechen.
Kann das also auch ein Liebesbeweis sein, der die Einsicht, Narzisst zu sein?
Ja, absolut. Also Liebe ist ein großes Thema beim Narzissmus, nämlich die Selbstliebe, wieder oft falsch verstanden. Man sagt ja, der Narzisst ist selbstverliebt. Das stimmt zum Teil, ist nicht immer so. Also der Zugang zur Empathie, zur Liebe, zur Reflexion, zur Einsicht, zum Versöhnen, zur Demut, das sind so Sachen, die man dann dem Partner vielleicht suggerieren kann und anbieten kann, dass das doch ein Weg ist, anstatt immer nur der Tollste und der Größte zu sein und auf andere rumzuhacken. Aber das klappt nicht immer. Also es kann sein, dass der Partner, wenn der narzisstisch ist, dass der das überhaupt nicht hören will, ja, und gar nicht bereit ist, so zu denken. Und einen selbst dann, also da kommen wir nochmal zur Schuld, umgekehrt einen dann beschuldigt, ihn zu, ja, damit irgendwie zu etikettieren und schlecht zu machen, ne? Weil Narzissmus ja immer noch einen schlechten Ruf hat.
Ja, gut. Gut, mein lieber Pablo, das waren interessante Einblicke. Wer mehr wissen möchte, dem sei dein Buch angeraten, gestatten. Ich bin ein Arschloch, in jedem gut und auch in jedem schlecht sortierten Buchhandel. Das gibt es eigentlich überall. Ja,
am Bahnhof,
ja, das ist perfekt. Das ist schön, wenn man sich am Bahnhof selber liegen sieht, ne? Geil. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du bist jetzt gerade in Hamburg, weil du gerade beim Interview warst, hoffe ich, dass du eine schöne Rückreise in unser schönes Bayern hast. Wir werden uns nächste Woche wieder hören. mit einem brand new Thema. Und für alle, die das nicht mitbekommen haben, einfach mal auf unseren Facebook-Account schauen oder auf YouTube. Da geht es momentan heiß her, weil wir in unserem YouTube-Video das Thema Mallorca mal verarbeitet haben. Und da das scheint ein sehr sensibles zu sein und da scheinen viele Leute drauf anzuspringen. Und es ist faszinierend. Vielleicht kann man da nächste Woche mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen drauf vorbereiten auf dieses Thema. Es ist, was mir auffällt, ist, dass immer mehr Leute ganz offensichtlich hier momentan die große Verschwörung sehen. Also wir sind, wir Mainstream-Wissenschaftler sind alle unter einem Hut mit Merkel und Drosten. Und dann hatte ich mal angemerkt im Internet, dass das ja dann für die ganze Welt gelten müsste. Also eine riesige weltweite Verschwörung, was ein bisschen absurd ist, weil du kannst schon im Familienkollektiv manche Sachen nicht geheim halten. Also geht gar nicht. Und ich würde gern mit dir darüber sprechen. Gibt's auch ein schönes Buch drüber, Verschwörungstheorien, das lese ich gerade, können wir vielleicht zum bisschen zum als Aufhänger nutzen. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie es zu derartigen Verschwörungsfantasien in unserem Land kommen kann.
Und wie wir sie auflösen können. Man kann sie relativ schnell auflösen.
Das machen wir. Bis dahin, bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.